HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Nous voulons une Europe plus forte. Une Europe faite d'une harmonisation fiscale et sociale.
Was die Reform der Eurozone anbelangt, so sind wir gemeinsam der Meinung, dass die Eurozone noch nicht ausreichend krisenfest ist.
Ensuite, nous avons besoin d'une puissance économique.
Wir brauchen eine einheitliche europäische Wirtschaftskraft. Wir brauchen einen gemeinsamen Europahaushalt, einen europäischen Finanzminister, ausgestattet mit demokratischer Verantwortung.
Ob es jetzt wirklich unsere erste Priorität sein soll, einen eigenen, zweiten, eigenständigen Eurozonenhaushalt dazuzulegen, ich glaube, dass dies nicht sinnvoll wäre.
Le plus en amont possible.
Zum Beginn des nächsten Jahrzehnts muss Europa dann eine gemeinsame Eingreiftruppe haben, einen gemeinsamen Verteidigungshaushalt und eine gemeinsame Militärdoktrin.
Wir sind nicht von Haus aus immer einer Meinung.
Mais l'Europe seule peut nous donner une capacité
d'action. Nur Europa bietet uns die Möglichkeit, die aktuellen Herausforderungen der Welt anzugehen.
Brüssel, c'est nous, toujours, à chaque instant.
Brüssel, das sind wir, in jedem Moment.
Aber die Musik, die spielte heute in Berlin, über das sich ein wunderbares Licht ergoss. Sommer in Deutschland, Sonne satt und blauer Himmel, heitere Menschen in Cafés und Parks, ein Wetter, das Gedanken an Glück und Liebe fliegen lässt. Keines, das zu Beschäftigung mit so unerotischen Dingen wie Fiskalfazilität einlädt. Fiskalfazilität. Das ist ein Ungetüm aus dem Vokabular der Bundeskanzlerin und es spielte eine Rolle beim heutigen Arbeitsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin. Die beiden saßen nicht in einem Berliner Straßencafé zusammen, sondern im Kanzleramt. Sie wollten ausloten, was bringen wir gemeinsam für Europa hin? Sind wir zusammen noch reformfähig? Und wenn ja, wie? Wahrscheinlich wären die beiden gerne zum Wannsee aufgebrochen. Der Aufbruch soll ja in und für die EU stattfinden. Aber wenn die beiden mächtigsten Politiker Europas aufbrechen, dann schließen sie sich erstmal ein. In nüchternen Konferenzräumen und hinter Jalousien im Kanzleramt. Das ist eigentlich keine Bühne für den leidenschaftlichen Redner Macron. Keine Bühne für einen Präsidenten, der Pomp und große Gesten liebt. Und vor allem die Kameras, die ein so attraktives Bild von ihm festhalten. Ein schöner Mann, der noch viel vorhat und der Zukunft seiner Nation wie der Europas einen Stempel aufdrücken will, seinen Stempel. Nichts weniger ist sein Anspruch. Und wir übersetzen das jetzt mal so. L'Europe, c'est moi. Dazu jetzt mehr in dieser Ausgabe des Tags.
Der junge, dynamische Präsident, gerade 40 Jahre alt geworden, hat bereits durchaus etwas bewegt. Frankreich wird anders wahrgenommen. Das ist vermutlich die erste große Transformation, die Emmanuel Macron gelungen ist, dieser neue Blick auf die Republik.
Mr. President, the European Parliament has waited a long time for a pro-European French president like you.
Herr Präsident, sagt der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei Manfred Weber, das Parlament hat lange auf einen so pro-europäischen französischen Präsidenten wie Sie gewartet. Wo dieser Präsident auch auftritt, sei es im Europaparlament in Straßburg oder im französischen Fernsehen, immer versucht er zu überzeugen, zu werben, seine Vision von Europa, von Frankreich zu verbreiten. Raus aus alten Gewohnheiten. Macron hat dabei etwas Missionarisches, er leuchtet geradezu von innen.
Je veux en France.
Ich will zuallererst, dass wir in Frankreich eine starke und lebendige Demokratie haben. Dafür müssen wir Entscheidungen treffen. Und die müssen wir treffen, damit die Demokratieverächter nicht sagen können, schaut her, diese Demokraten sind schwach, sie entscheiden nichts. Ich glaube, dass man Demokrat und stark sein kann. Man kann den Wütenden zuhören und seine Politik, die Reformen, durchziehen.
Mais avoir le courage de mener ces réformes jusqu'au bout.
Viele Franzosen heißen die Reformen, die Emmanuel Macron in seinem Land durchzieht, nicht gut. Aber sie sind für alle offen nachzulesen in seinem Programm. Und der Präsident hält unbeirrbar daran fest. Ich stehe im Wort, bestimmte Dinge umzusetzen. Und ich versuche, seit ich gewählt bin, genau das zu machen, was ich gesagt habe. Und die Franzosen haben mich für diese Transformation gewählt. Transformation, totaler Wandel. Das hat er den Franzosen verordnet. Manche sagen zugemutet. Er will die seit Jahren währende Stagnation aufbrechen. Er will Wettbewerb, Wachstum und damit Schuldenlast und Arbeitslosenzahlen senken. Die positive Entwicklung der Wirtschaftsdaten hilft ihm und er macht weiter, trotz der Streiks. Wenn man etwas verändern will, dann muss man an die Wurzel der Probleme und nicht an den Symptomen herumdoktoren. Jusqu'au bout, bis zum Ende, das ist eine der Leitlinien dieses Präsidenten. Nicht nachlassen, nicht nachgeben, Stärke zeigen und Wort halten. Bis zum Ende ist auch etwas völlig anderes als vom Ende her denken, was Angela Merkel zelebriert. Macron und Merkel, ein höchst ungleiches Paar, das einander braucht. Mir liegt sehr viel an einer guten Beziehung zu Deutschland, erklärte Macron im Straßburger Parlament, aber damit erschöpft sich das europäische Projekt nicht. Nur, wenn es nicht ein Minimum an Verständigung zwischen den beiden Ländern gibt, verliert man viel Zeit, indem man vorgibt, Europa voranbringen zu wollen. Kleine Warnung an Berlin, zusammen sind wir besser. Und zu viel Uneinigkeit gefährdet das große Ganze. Natürlich hat der Präsident genau verfolgt, wie die Entwicklung in der Merkel-CDU verläuft, dass seine Ideen von einem europäischen Finanzminister auf taube Ohren stoßen, dass der SPD-Minister Scholz die französischen Vorschläge links liegen lässt und nicht daran denkt, deutsche Stabilität für französische Visionen zu opfern. Macron weiß selbst, wie dick die Bretter sind, die er für ein neues Europa bohren muss, aber er will sich nicht abbringen lassen. Entschieden und aufrecht tritt Macron auch auf ganz großer Bühne auf und vergessen sein ewiger Händedruck mit US-Präsident Donald Trump vor laufenden Kameras am französischen Nationalfeiertag. Seine Botschaft: Frankreich spielt in der ersten Liga. Und es handelt. Wer rote Linien überschreitet wie Bashar al-Assad, muss büßen. Der oberste Feldherr kann aber noch mehr.
Nous l'avons convaincu qu'il était nécessaire d'y rester.
Wir haben Trump davon überzeugt, in Syrien zu bleiben, erklärte Macron im französischen Fernsehen einem Millionenpublikum. Wir, eine große Nation. Dass aus dem Weißen Haus bereits am Folgemorgen das Dementi kam, die USA würden sehr wohl am geplanten Truppenabzug aus Syrien festhalten, war da schon kein Thema mehr. Denn Macron war zum Europaparlament weitergeeilt, um stundenlang Fragen zu seinen Europaplänen zu beantworten. Die Skepsis im Parlament, in dem seine Bewegung keinen einzigen Abgeordneten stellt, war spürbar. Aber auch der Wille Macrons, für seine Visionen zu kämpfen.
La vraie France est de retour.
Das echte Frankreich ist zurück, stellte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker anerkennend fest. Es ist ein stures, ein selbstbewussteres Frankreich. Une grande nation.
So schildert ihn unsere Korrespondentin aus Paris, Barbara Kostolnik. Emmanuel Macron, ein äußerst ehrgeiziger Mann. Ist seine heutige Gastgeberin in Berlin auch ambitioniert? Auch sie muss ja an ihr Bild in den Geschichtsbüchern denken. Wie wird man sie mal bewerten? Ihre Europapolitik zum Beispiel. Wird sie da als eine Kanzlerin firmieren, die sich von einem jungen Sonnenpräsidenten aus Paris hat drängeln lassen müssen? Oder bleibt sie als Handbremse in Erinnerung? Ulrike Gero, Sie leiten das Departement für Europapolitik und Demokratiestudien an der Donau-Universität im österreichischen Krems. Macron wird bereits jetzt ganz anders wahrgenommen als sein Vorgänger François Hollande. Macron hat Frankreich wieder als Akteur auf die europäische Bühne zurückgebracht. Wie groß ist dieses politische Kapital für ihn?
Es ist Kapital und es würde. Es geht natürlich in beide die Richtungen. Das heißt, es geht einerseits in die Richtung, dass ja Macron sich auch nicht benimmt wie ein normaler Präsident in einer auch sehr ungewöhnlichen Situation Frankreichs. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, diese ganzen Vergleiche mit Napoleon, mit großen Führern, die er da anbringt, ist tatsächlich die Frage, was hat er für einen Führungsstil und wie korreliert dieser Führungsstil mit dem, was er selber machen möchte, nämlich eine neue Demokratie in Frankreich.
Macron belebt ja auch eine große französische Leidenschaft, die der öffentlichen Rede, die der Rhetorik, der geschliffenen Sprache. Das unterscheidet ihn ganz fundamental von der Kanzlerin, mit der er heute in Berlin zusammengesessen und geredet hat. Finden Sie ihn als Redner mitreißend und überzeugend? Hören Sie ihm gerne zu?
Um ehrlich zu sein, das tue ich. Er ist tatsächlich sehr belesen. Er hat einen großen auch Fundus an historischen, philosophischen Referenzen. Er ist aber auch sehr motivierend als Redner. Das soll heißen, er kann tatsächlich mitreißen, weil er eben auch nach vorne Diskussionen bürstet und Diskussionen einfach tatsächlich Horizonte eröffnet, Denkhorizonte, wo eine Gesellschaft hin möchte. Und genau das ist man ja von Frau Merkel eigentlich nicht gewohnt, die immer auf das guckt, was ist, um es dann irgendwo zu kommentieren. Und ich glaube tatsächlich, dass da Macron einen ganz charismatischen Aspekt hat, den wir auch in Frankreich, in Europa überhaupt lange nicht mehr gesehen haben. Der Vorgänger Hollande war ja auch eher blass in dieser Hinsicht.
Mhm. Macron sucht die öffentliche Bühne. Das sieht man seit seinem Amtsantritt, ob in der Universität von Paris, der Sorbonne oder im Europaparlament wie gerade am Dienstag. Da entwarf er die Idee eines souveränen Europa, das offensichtlich mehr sein soll als eine Wirtschafts- und Währungsunion. Souveränes Europa, das klingt erstmal abstrakt. Für Sie auch?
Erstmal ist es nicht ganz neu. Er hat diesen Begriff des souveränen Europas in der Rede in Athen und in der Sorbonne im Dezember zum ersten Mal benutzt, das heißt vor einem halben Jahr. Es klingt immer noch neu für die deutsche Diskussion, die sich darauf überhaupt nicht einlässt. Ich glaube, was es zu betonen gilt, ist, dass Macron tatsächlich von einer Neugründung, einer Wiedergeburt Europas spricht. Und was meint er damit? Er benutzt definitiv ein Vokabular, was über europäische Integration hinausgeht. Das heißt, Macron hat, glaube ich, in seinem Kopf den Schalter umgestellt, dass die europäische Einigung mehr ist als nur die Zusammenarbeit von Staaten, wo dann jeder Staat auch noch einen Vorbehalt hat, mitzugehen oder nicht mitzugehen, sondern Macron setzt sich definitiv auch mit diesem Sprachgebrauch in ein Europa, in dem die Souveränität vom Bürger ausgeht, von den europäischen Bürgern und wo wir neu über Legitimität und Souveränität nachdenken, und zwar in einer europäischen Einheit. Das ist tatsächlich neu. Mich spricht das sehr an, weil es natürlich stimmt, dass Souveränität immer vom Volke ausgeht und nicht von Nationalstaaten. Insofern glaube ich, dass da Macron tatsächlich in die richtige Kerbe sticht. Aber für Deutschland hört sich das noch sehr ungewohnt an.
Wenn Deutschland bei EU-Reformen bremsen sollte, wie sehr wäre dann Macron in Frankreich geschwächt? Wie sehr ist denn sein politischer Erfolg an den Merkels geknüpft?
Der politische Erfolg nicht so sehr, aber der wirtschaftliche Erfolg schon. Das heißt, wir haben natürlich Governance-Strukturen in Europa, die einfach nicht funktionieren. Und da schneidet Frankreich tatsächlich im Moment schlechter bei ab als Deutschland. Das hören wir in Deutschland nicht so gerne. Aber das heißt natürlich schon, dass eine Europareform, wie Macron sie vorschwebt, für Frankreich eben auch wirtschaftliche Vorteile hätte. Und die braucht er natürlich, um dieses Land, was jetzt in wirtschaftlicher Unruhe ist, wir haben ja jetzt gerade die Streiks und so weiter, da zu beruhigen. Soll heißen, Macron hat eine Art Bermuda-Dreieck. Er möchte wirtschaftliche Reformen, die bringt er gerade. Also er bringt gerade sozusagen auf dem Silbertablett so eine Art Hartz-IV-Reform, wie wir sie in Deutschland gemacht haben. Und er möchte sich damit aber im Grunde die Glaubwürdigkeit einkaufen bei Deutschland, dass wir dann eben sagen, europäisch gehen wir auch weiter, damit auch auf der europäischen Ebene die Schritte gemacht werden, die Frankreich dann wiederum europäisch oder wirtschaftlich helfen würden. Dafür braucht er Frau Merkel schon.
Ulrike Gero, besten Dank. Aus welcher Tradition Emmanuel Macron schöpft, wie man beispielsweise am absolutistischen französischen Hof die Kunst politischer Finesse einübte, wie Prachtentfaltung und Sinn für Macht seither in der DNA selbst jedes demokratisch gewählten Präsidenten eingeschrieben sind, das kann man im Schloss Versailles begreifen. Und selbstverständlich, dorthin lädt Macron wichtige internationale Investoren ein, wenn er sie beeindrucken will. Im Spiegelsaal von Versailles hat er 2 Monate nach seiner Wahl auch zuerst den Kurs seiner Amtszeit abgesteckt, nicht etwa in der Nationalversammlung. Hier eine Schilderung aus dem 17. Jahrhundert, als Versailles gebaut wurde.
Versailles ist ein schönes Schloss, das von Ludwig XIII. Begonnen, von dem regierenden König vollendet wird. Es gibt da Wild im Überfluss. Es befindet sich da eine Voliere, ganz aus Kupferdraht, die, glaube ich, sämtliche Vögel enthält, die man sich nur vorstellen kann. Man hat mir mehr als 40 Arten gezeigt, die ich weder jemals gesehen, noch auch nur habe nennen hören. Was die Gebäude angeht, die Jagd, die Bequemlichkeit und die Vergnügungen, so übertrifft Versailles alle Schlösser des Königs und sogar Fontainebleau. Man hat bereits 3 große Straßen begonnen, die vom Cours la Reine nach Versailles führen, und wird sie mit der Zeit noch verbessern. Sie sind in gerader Linie 21 Meilen lang, mit 3 Reihen von Bäumen bepflanzt und in 3 Alleen eingeteilt. Die Mittelallee, für die Karossen bestimmt und gepflastert, wird 4 Routen breiter haben. Die beiden seitlichen Alleen, 1 Route breit, werden höher sein und eine Art Damm bilden. Alles das wird den König sehr viel Geld kosten. Denn dieses Land besteht nur aus Hügeln und man muss sie auf einer Strecke von 7 Meilen planieren. Sie sind allerdings nicht sehr hoch und enthalten keine Steine. Diese Straßen werden, wenn sie vollendet sind, auf der Welt vielleicht nicht ihresgleichen haben.
Sie hören H2 Kultur der Tag. Heute war der französische Präsident Emmanuel Macron in Berlin, um mit der Kanzlerin über seine Reformpläne für die Europäische Union zu verhandeln. Mit einem der üblichen Arbeitsgespräche zwischen Frankreich und Deutschland hatte das nichts zu tun. Macron drängt. Er ist anspruchsvoll. Er will Bewegung. Und er hat mit seiner Initiative für Europa die Latte hochgesetzt. War das ein erfolgreicher Tag für ihn in Berlin? Angela Ulrich erzählt Ihnen das.
Angela Merkel winkt aber zunächst nur den Arbeitern in ihren leuchtend gelben Westen auf der Berliner Schlossbaustelle. Die haben Zwangspause, solange die Kanzlerin ihren Gast aus Frankreich herumführt, zwischen Gerüsten, Staub und Steinen. Dass Merkel Emmanuel Macron ausgerechnet das künftige Museum Humboldt-Forum zeigt und das noch als Baustelle, findet der oberste Schlossherr Hermann Partzinger von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine großartige Idee.
Ich finde das ein ganz tolles Zeichen. Die haben weiß Gott andere Themen. Die Welt, möchte ich sagen, steht in Flammen. Aber dennoch hier diesen Besuch zu machen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für die Kultur.
Und vielleicht auch dafür, wie sehr nicht nur das künftige Schloss in Berlin selbst noch Baustelle ist, sondern wie sehr es derzeit knirscht im deutsch-französischen Zusammenspiel. Berlin und Paris als Motor Europas, der hat schon mal weniger gestottert. Da redet die Kanzlerin nicht drum herum.
Es gibt natürlich immer auch unterschiedliche Ausgangspunkte der Meinungen von Deutschland und Frankreich. Wir brauchen Debatte, wir brauchen offene Debatten und wir brauchen zum Schluss auch die Fähigkeit zum Kompromiss.
Frankreichs Präsident deutet diese Kompromissbereitschaft an. Emmanuel Macron pocht zwar auf mehr Investitionen und Solidarität innerhalb der Wirtschafts- und Währungsunion. Er will einen eigenen Haushalt für die Eurozone, womöglich mit Euro-Finanzminister. In Berlin macht Macron aber klar, dass es vor allem auf die gemeinsame Zielrichtung ankomme, mehr als auf konkrete Maßnahmen.
Ich glaube, que le plus important n'est pas tant de réagir sur tel ou tel instrument à ce stade.
Das Wichtige im Moment ist nicht, einzelne Instrumente zu bestimmen und zu bewerten, sondern sicher zu sein, dass wir dieselben politischen Ziele vertreten. Und die heißen für mich Solidarität und Verantwortung. Angela Merkel ist sichtlich bemüht, ihren Pariser Gast zu unterstützen. Sie verspricht vor der Schlosskulisse, dass sie mit Macron schon bald Kompromisse für die geplanten EU-Reformen erarbeiten wird. Inhaltlich bleibt die Kanzlerin allerdings vage.
Wir haben festgelegt, dass wir bis Mitte des Jahres, also zum Junirat, wichtige zentrale Entscheidungen treffen wollen, die mit einer Wiederbelebung Europas, mit einer Antwort an die Bürgerinnen und Bürger Europas verbunden ist.
Macrons finanzpolitische Vorstellungen sorgen unterdessen in Merkels eigener Unionsfraktion weiter für Bauchschmerzen. Ein Euro-Finanzminister? Wir haben doch schon genug europäische Verantwortliche, sagt Ralf Brinkhaus, CDU-Haushälter.
Und bei dem Eurozone-Haushalt ist es so, warum soll die Eurozone neben der Europäischen Union nochmal einen Extrahaushalt haben? Wieso nochmal was? Erschließt sich uns auch nicht. Und diese Fragen darf man ja stellen, oder?
Die Linke Sarah Wagenknecht hält das Duo Merkel-Macron sowieso für gänzlich ungeeignet, um einen Neustart in Europa hinzulegen. Auf der Berliner Schlossbaustelle geben sich Frankreichs Präsident und die deutsche Kanzlerin unterdessen die Hand. Wie es denn um den Zauber des Anfangs bestellt sei, wird Merkel gefragt. Den haben wir durch die lange Regierungsbildung nun ja einige Zeit konservieren müssen, lächelt sie.
Und ein paar Monate weggelegt, aber jetzt kommt er wieder.
Dann geht es weiter ins Kanzleramt. Da lassen sich politische Gespräche dann doch besser führen als auf der Großbaustelle hinter verschlossenen Türen.
Was wir eben hörten, ist aber nur die Oberfläche der Politik. Arbeitstreffen Macron mit Merkel in Berlin, das ist Geschäft und wird mit Begriffen beschrieben, unter denen sich die europäischen Völker meist nichts vorstellen können. Was würde sich denn im Alltag eines Süditalieners oder eines Franken ändern, wenn wir einen Finanzminister für die Länder hätten, die den Euro haben? Und wer bestellt den überhaupt? Worunter sich aber viele etwas vorstellen können, weil sie es täglich sehen und erleben, das ist die europäische Flüchtlingspolitik. Welche Position hat dazu der französische Präsident? Samuel Jakisch, Sie verfolgen in Brüssel die Debatten der EU und das Verhalten der einzelnen Staaten. Heute kam die Meldung, gerade hat Deutschland zugestimmt, 10.000 Flüchtlinge aus arabischen Ländern aufzunehmen im Rahmen eines sogenannten EU-Umsiedlungsprogramms. Ziehen da auch andere EU-Staaten mit? Und wie viele nimmt Frankreich auf, das doch so auf EU-Reformen setzt?
Also da hat sich wirklich einiges getan in den vergangenen Jahren, wenn man das mal mit der Situation von vor einigen Jahren vergleicht. Von den 50.000 Menschen jetzt nimmt Frankreich ebenfalls fast 10.000 Menschen auf. Großbritannien auch so 8.000 bis 9.000, obwohl ja das Flüchtlingsthema dort ein großer Antreiber war für den Brexit und den Austritt aus der Europäischen Union. Schweden und Finnland waren da schon immer diejenigen, die sehr aufnahmefreudig waren, machen diesmal auch mit. Der Rest teilt sich dann so auf. Gar nicht dabei ist Österreich. Das trifft dann natürlich ihre These von der Spaltung in diesem Punkt. Wobei man auch sagen muss, es geht hier nicht um Migrationspolitik, sondern um humanitäre Hilfe. Es geht um alte, kranke, schwache Frauen und Kinder, Opfer von Gewalt und Folter. Hinter diesem Umsiedlungsprogramm steht ja die UN bzw. das UNHCR, das UNO-Flüchtlingshilfswerk. Die suchen dann Kooperationspartner, Staaten, wo diese Schutzbedürftigen unterkommen können. Und in diesem Fall war es die EU, die dann eben ihre Mitgliedstaaten dazu gebracht hat. Das macht sie, weil sie sich davon verspricht, dass der Druck an den Grenzen dann geringer wird, wo es ja sehr wohl um Migration geht, nicht allein um Schutzbedürftige, aber um diesen Druck an den Grenzen dann abzumindern, dafür sind 50.000 natürlich auch eine sehr, sehr geringe Zahl.
Gerne wird ja auch vergessen, dass nicht nur mittel- und osteuropäische Länder so wenig wie möglich Flüchtlinge aufnehmen wollen. Die Niederlande gehören auch dazu, auch Dänemark. In den Niederlanden sollen überhaupt nur 700 Flüchtlinge pro Jahr kommen dürfen. Also da zieht die EU bislang doch überhaupt nicht an einem Strang. Kann Macron das ändern?
Also es ist in der Tat bisher politisch betrachtet das große spaltende Element in der Europäischen Union derzeit. Macron hat ja sogar von einem europäischen Bürgerkrieg gesprochen, der da toben würde. Es ruft einfach sehr große Emotionen hervor, dieses Thema. Bis Juni wollte die EU auf einen gemeinsamen Nenner kommen, was eine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik angeht. Ich halte das für sehr, sehr unrealistisch mittlerweile. Wenn man optimistisch ist, dann kann man dieses Resettlement-Programm, dieses kleine Programm, über das wir gerade gesprochen haben, trotzdem immerhin als kleinen Erfolg betrachten, weil es für die Europäische Kommission das erste Mal ist, bei diesem Programm sich hier überhaupt auf einen Kriterienkatalog geeinigt zu haben, wer überhaupt schutzbedürftig ist. Das gab es bisher nicht. Das ist ein Fortschritt. Also die Frage so ein bisschen halbwegs zu beantworten, wem wollen wir uns denn zuwenden als Europäische Union? Das könnte dann so Modellcharakter haben für eine künftige gemeinsame EU-Asylpolitik, die dann natürlich auch Länder wie die Niederlande und Osteuropa mittragen muss.
Wir sehen ja aus den vergangenen Monaten, der Plan der Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU, Quoten, das ist ja politisch gescheitert. Jetzt versuchen es Macron und Merkel womöglich über finanzielle Anreize. Im nächsten EU-Haushalt sollen, wie man lesen kann, milliardenschwere EU-Fonds an Städte und Gemeinden in Europa verteilt werden, an jene, die Flüchtlinge aufnehmen. Ist das ein Versuch, die Neinsager unter den EU-Staaten auszuhebeln, und zwar von unten?
Ja, das wird so langsam zu einem Muster auch. Also die EU war mal, wie wir wissen, eine reine Umverteilungsmaschine. Das hat recht gut funktioniert, bis es wirtschaftlich zum ersten Mal geknallt hat. Griechenland war so ein bisschen der erste Punkt, wo die Kommission gesagt hat, okay, wir helfen euch ganz solidarisch, aber dafür müsst ihr tun, was wir sagen. Umverteilung an politische Bedingungen knüpfen, das ist der deutsche Plan auch im kommenden Haushalt, ganz richtig. Die Regierung Merkel hat große Mühe gehabt, hier in Brüssel das nicht als Bestrafung zu verkaufen, sondern als Belohnung quasi, zum Beispiel auch Kohäsionszahlungen als Hilfe für Strukturreformen, nur dann zu unterstützen, wenn man genau mitreden darf aus Brüssel, welche Strukturreformen da getroffen werden. Und eben auch Geld nur dann auszuzahlen an denjenigen, der Flüchtlinge aufnimmt. Und die Idee mit den Kommunen, die direkt zu finanzieren, wenn sie Geflüchtete aufnehmen, das kann man schon fast postnational visionär nennen. Denn genau das ist es ja, wie Sie sagen, der Versuch, die nationalen Ebenen zu übergehen und das Geld direkt dorthin zu schicken, wo die Rechnung entsteht und wo es, wenn wir ehrlich sind, in vielen Fällen sonst auch allzu oft niemals ankommt, weil es auf dem Weg dahin irgendwo versickert.
Also die würden das direkt bekommen, aber noch ist das ja nicht ausgearbeitet. Nun ist die Verteilung von Flüchtlingen das eine, dass sie überhaupt da sind, das andere. Ein Mantra der EU ist, jedenfalls hören wir das in allen politischen Reden, besserer Schutz der EU-Außengrenzen. Das erfordert aber Grenzanlagen, Personal und auch ein Budget. Wie weit ist die EU denn da? Wer bremst, wer drängt?
Das ist schwer zu sagen. Also zum einen ist sich die EU durchaus einig auf politischer Ebene, dass Überwachung und Bewachung von Grenzen eine Priorität ist. Das stellt niemand in Frage gerade. Das trifft auf große Zustimmungen von Polen über Österreich bis Italien. In den laufenden Haushaltsverhandlungen sind alle dafür, dass da mehr Geld hin muss für bessere Ausrüstung, für mehr Personal. Polen würde sogar selbst gerne mehr machen, hat angekündigt oder angeboten, mehr Polizisten abzustellen, wenn es denn dafür keine Flüchtlinge aufnehmen müsste. müsste. Aber da sagt Angela Merkel, nein, freikaufen geht nicht. Diskutiert wird vielmehr, ob man 14.000 Kilometer Außengrenze überhaupt effizient bewachen kann. Das ist einmal der komplette Durchmesser des Planeten Erde. Das ist so viel Strecke, so weit, da ist es mit 3 Polizisten mehr kaum getan. Also ob diese Priorität dann tatsächlich so effizient ist, dass sie illegale Grenzübertritte verhindert, da haben dann doch viele in Brüssel und in Straßburg noch ihre Zweifel.
Für die Bürger ist das aber sehr wichtig. Und man würde sich ja schließlich auch wünschen, dass Asylregeln in Europa zumindest einheitlicher werden. Ein Versuch ist die Auslagerung von Asylverfahren nach Nordafrika, dass dort schon auf afrikanischem Boden Asylanträge gestellt werden können von Leuten, die erstmal nicht hierher kommen. Ist das schon Konsens überhaupt innerhalb der EU und gibt es dafür schon verbindliche Regeln?
Nein, die gibt es nicht. Also Konsens ist es auch nicht. Das war in der Tat eines der ganz großen Projekte, das auch der vergangene Bundesinnenminister de Maizière hier in Brüssel immer wieder nach vorne gebracht hat. Aber es ist dann sehr ins Stocken geraten, als es um die praktischen Fragen ging. Wer soll diese Verfahren durchführen? Sollen das EU-Beamte in Marokko machen, in Niger, auf fremdem Hoheitsgebiet? Verlässt man sich dort auf dortige Strukturen, auf dortige Machthaber, teils korrupte Strukturen, wird man möglicherweise erpressbar gegenüber von diesen anderen Strukturen, von denen man dann abhängig ist dort. Und dazu kommt eben so eine ganz grundsätzliche rechtstheoretische Annahme, die auch viele Linke und Grüne hier in Brüssel und in Straßburg vertreten, die sagen, Asylverfahren müssen im Hoheitsgebiet stattfinden, sonst sind sie einfach schlicht und ergreifend keine hoheitliche Aktion. Wie lange solche Verfahren dort dauern sollen, war die nächste große Frage, die immer wieder viele gestellt haben, wenn sie hier schon jahrelang brauchen. Also das Kernproblem bleibt, dass Asylpolitik möglicherweise dann doch keine Migrationspolitik ersetzt, weil es eben so wahnsinnig schwierig ist, all diese Fluchtgeschichten zu rekonstruieren, Identitäten zu bestätigen, wenn es doch vielen Leuten vor allem darum geht, in Europa arbeiten zu können und Daheimgebliebene versorgen zu können. Da versuchen viele hier zu sagen, ja, wir versuchen doch eher das Asylsystem generell zu entlasten, als darüber zu diskutieren, auf wessen Grund und Boden es stattfindet.
Erläuterungen unseres Brüssel-Korrespondenten Samuel Jakisch. Und jetzt mal kurz was Kulinarisches aus dem Land der Meisterköche. Wir wissen nicht, was Macron in Berlin vorgesetzt bekam, wie opulent das Essen im Kanzleramt war. Was wir aber genau wissen, ist, wie französische Könige einst auf Reisen speisten. Henri de Saint-Simon hat es nämlich protokolliert.
Bei den Reisen gab es immer viele Arten von Speisen, Fleisch, Backwaren und Früchte. Kaum hatte man eine Viertelmeile zurückgelegt, fragte der König, ob man nicht essen wolle. Man musste Hunger haben, fröhlich sein und mit Appetit und guter Miene essen, sonst war er verstimmt und zeigte dies mit ziemlicher Schärfe. Im Übrigen durfte von irgendwelchen anderen Bedürfnissen nicht gesprochen werden, ganz davon abgesehen, dass dies für die Damen sehr peinlich gewesen wäre, mit den Abteilungen der Soldaten des Königs und den Garde du Corps vor und hinter der Karosse und den Berittenen neben den Türen, die einen Staub aufwirbelten, der alle in der Karosse einhüllte. Der König, der frische Luft liebte, wollte immer alle Fenster geöffnet haben. Und er hätte es sehr übel vermerkt, wenn eine Dame den Vorhang gegen die Sonne, den Wind oder die Kälte zugezogen hätte. Man durfte dessen nicht einmal gewahr werden, ebenso wenig wie irgendeiner anderen Unbequemlichkeit. Ein Unwohlsein war ein Verstoß, der nicht wieder gut zu machen war.
Sie hören H2 der Tag, der französische Präsident und sein Aufbruch für Europa. Den will er vor allem für die Länder mit dem Euro. Da hat er konkrete Vorstellungen, aber die reiben sich heftig an denen in Deutschland, vor allem denjenigen, die in der Partei der Kanzlerin in der Union sitzen. Warum das so ist und wie sehr die Stimmungen in der Union die Kanzlerin unter Druck setzten, als sie sich heute mit Macron zusammensetzte, Sabine Müller.
Unionsfraktionsvize Ralf Brinkhaus fühlt sich missverstanden. Von wegen in der Unionsfraktion säßen die schärfsten Kritiker von Macrons Reformplänen. Er finde doch ganz viele Punkte gut, sagt Brinkhaus.
Aber wer jetzt beim Geld mal ein bisschen zuckt, Der ist sofort der Bremser und der schlechte Europäer. Und das kann ich nicht akzeptieren.
Ein bisschen zucken, sagt Brinkhaus. Aber viele in Berlin haben das Europapapier, das er und zwei andere Unionsabgeordnete geschrieben haben, eher als ziemlich rüdes Anrempeln verstanden. Sozusagen als Kampfansage an den französischen Präsidenten und auch als den Versuch, die Beinfreiheit von Kanzlerin Merkel einzuschränken. Auf drei Seiten steht dort schwarz auf weiß, was viele in der Unionsfraktion denken. Dass sie Macrons Pläne im Währungsbereich sehr kritisch sehen, nichts halten von einem EU-Finanzminister oder einem Eurozonenbudget, dass sie nicht gewillt sind, ohne Gegenleistung mehr deutsches Geld zu geben, dass der Bundestag immer mitreden soll. Zwischen den Zeilen steht die Angst, dass Merkel Macron zu weit entgegenkommen könnte. Die Union reagiert beim Thema Europapolitik enorm sensibel, denn sie steht dort schwer unter Druck von rechts. Die AfD wurde aus dem Protest gegen die Euro-Rettung geboren. Das Thema hat weiter viel Potenzial, daraus politisches Kapital zu schlagen. Während Emmanuel Macron am Dienstagvormittag im EU-Parlament eine große Europarede hält, sitzt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in Berlin und sagt auf die Frage, ob er vorhat, Rücksicht auf Macron zu nehmen: Ich habe überhaupt keine Veranlassung, Macrons persönliche Glücksgefühle zu meinem politischen Programm zu machen. Spätestens da ist klar, für die Sitzung der Unionsfraktion am Nachmittag ist Druck im Kessel. Fraktionschef Volker Kauder sendet vorab eine Doppelbotschaft.
Wir wollen die Wirtschafts- und Währungsunion vertiefen. Wir wollen auch die Bankenunion voranbringen. Aber da gilt es immer, und das ist ein strenger Hinweis an die EU-Kommission, dass man sich an Vereinbarungen halten muss und da nicht tricksen darf.
Angela Merkel weiß, wie kritisch die Lage ist, nimmt sich viel Zeit in der Fraktion, ihre Positionen zu Macron zu erläutern. Sie spricht auch über eigene neue Ideen, etwa für einen Jumbo-Rat, in dem sich die Finanz- und Wirtschaftsminister der Eurozone abstimmen. Die Abgeordneten gehen mit dem Eindruck nach Hause, dass die Kanzlerin beim Thema Währung weitgehend auf einer Linie ist mit ihrer kritischen Fraktion. Nichtsdestotrotz steht sie beim heutigen Besuch Macrons unter genauer Beobachtung. In ihren öffentlichen Einlassungen signalisiert Merkel vorsichtiges Entgegenkommen, bleibt aber ausreichend vage, um die Skeptiker nicht gleich wieder nervös werden zu lassen.
Wir bringen zum Teil andere Aspekte ein, aber ich glaube, dass die Summe unserer Vorschläge zum Schluss zu einem guten Ergebnis kommen kann.
Allerdings fand die Pressekonferenz vor den politischen Gesprächen statt. Spannend wurde es also erst danach, hinter verschlossenen Türen. Falls aus diesen Gesprächen etwas herausdringen sollte, was den skeptischen Unionsleuten nicht gefällt, wird Merkel das zu hören kriegen. Spätestens am kommenden Dienstag bei der nächsten Fraktionssitzung der Union.
Da ist also Pulver in der Luft, ein Hauch von Revolte. Angela Merkel kann keineswegs sicher sein, dass ihr die Union bei den von Macron gewünschten Wirtschaftsreformen der EU bedingungslos folgt. Fragen wir einen Fachmann, Professor Friedrich Heinemann. Sie lehren am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Macron hätte gerne einen Finanzminister für die Euro-Länder, der natürlich auch ein eigenes Budget haben soll. Heißt das, Deutschland müsste seinen eigenen Finanzminister, im Augenblick heißt der Scholz, in den Ruhestand schicken?
Das wäre zu weit gegriffen. Natürlich braucht ein Land nach wie vor für sein nationales Budget einen Finanzminister. Aber die Idee ist da schon, irgendwie so ein mysteriöses Amt auf europäischer Ebene zu schaffen vom Finanzminister, der dann die Interessen oder eine Fiskalpolitik der Europäischen Union, der Eurozone, aus einem Guss so machen soll. Das ist die edle Vorstellung. Meine Sorge ist, dass Europa da wieder gut ist, darin einen schillernden Titel zu vergeben, dem aber keine Substanz folgt. Und das wäre dann eigentlich eine große Enttäuschung.
Haben Sie irgendwo gehört oder gelesen, was die Aufgaben eines Euro-Finanzministers überhaupt sein sollten?
Ja, es gibt so zwei Felder, da soll der eine Rolle spielen. Zum einen soll er eine abgestimmte Konjunkturpolitik verantworten. Also er soll im Prinzip Länder, die noch fiskalischen Spielraum haben, dazu anhalten, jetzt auch Geld auszugeben, um die europäische Konjunktur am Laufen zu lassen. Und zum anderen soll er auch, so beim Stabilitätspakt, der die Schuldenregeln in der Eurozone finanziert, soll er so eine starke Rolle spielen, eine überwachende Rolle spielen. Gerade bei dieser zweiten Rolle, da bin ich extrem skeptisch, denn der Stabilitätspakt mit den Verschuldungsregeln, mit den Maastrichter-Regeln, der leidet eigentlich daran, dass Politiker viel zu viel damit mischen und wir eine zu wenig unabhängige Einschätzung haben. Und so ein Finanzminister wäre im Kern wieder ein starker politischer Akteur. Und da ist einfach zu fürchten, da werden wieder viele Kompromisse gemacht, politische Kugeleien gemacht und die Schuldenregeln wieder nicht konsequent angewendet. Also ich denke, gerade hier kann der mehr Schaden anrichten, als dass er nützt.
Die Kanzlerin hat schon mal das Wort Fiskalfazilität in den Mund genommen. Verstehen Sie, was das ist und was dieses unbekannte Wesen mit einer von Macron angestrebten Reform der EU zu tun haben könnte?
Ja, im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie den Euro-Rettungsschirm, diesen europäischen Stabilitätsmechanismus. Es geht darum, im Grunde eine große Kasse, eine noch größere Kasse auf europäischer Ebene zu füllen, aus der dann Gelder gezahlt werden können an Länder, die in einen Konjunkturabschwung geraten. Das soll so richtig praktisch so eine Feinsteuerung der Wirtschaftsentwicklung machen. Im Prinzip gar nicht so eine schlechte Idee. Das ist wie eine Art Versicherung, von der können alle profitieren, weil auch Deutschland weiß ja nicht, ob Deutschland nicht eines Tages mal einen schweren Schock erleidet. Das Problem ist nur, dass das Misstrauen in Nordeuropa natürlich groß ist, dass am Ende des Tages so eine Finanzfazilität dann doch wieder nur dient, um hohe Schulden in Südeuropa zu finanzieren. Und da sollte auch der Bundestag ein Auge drauf haben. Und daher kann ich auch die Skepsis bei vielen Abgeordneten verstehen. Die machen im Grunde nur das, was ihre Verantwortung ist, nämlich das Kontrollrecht des Bundestages über deutsches Geld auch wahrzunehmen.
Und für uns ist ja auch interessant, wie viel werden wir für eine europäische Einlagensicherung von Bankguthaben, auch dafür macht sich Macron ja stark, wie viel werden wir dafür einzahlen müssen?
Ja, auch hier ist das im Grunde wieder ein guter Gedanke, eine Art Versicherung, dass wir uns wechselseitig in der Eurozone absichern, weil wir auch nicht wissen, in welchem Land in Zukunft die nächste Bankenkrise droht. Wie bei jeder Versicherung kann die aber nur funktionieren, wenn die Risiken bei allen Versicherten gleich sind. Und das gilt eben nicht. Heute sind die Risiken ganz klar erkennbar in manchen Ländern, eben wie in Italien mit noch sehr hohen faulen Krediten und auch einer starken Abhängigkeit der Banken von Staatsanleihen des eigenen Landes. Also die Risiken sind sehr, sehr ungleich verteilt. Und daher sagt die deutsche Seite unter der Vorgängerregierung, jetzt unter der Regierung wieder, eine Bankenunion, Einlagensicherung ist im Prinzip eine gute Sache. Das darf aber erst irgendwann in der Zukunft kommen, wenn diese alten Risiken abgebaut sind. Und das kann Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern.
Und müsste sich ein Finanzminister der Eurozone, wenn er denn kommt, vor dem Deutschen Bundestag rechtfertigen? Gewählt wird er von uns ja nicht, oder?
Nein, er müsste sich eher vor dem Europäischen Parlament rechtfertigen, das ja sehr wohl auch von deutschen Wählerinnen und Wählern gewählt wird. Es wäre also eine europäische Legitimation mit dem Problem, dass auch europäische Mehrheiten vielleicht am Ende reichen würden, ihm sozusagen Aufträge zu erteilen. Und dann hätten wir am Ende des Tages eine Situation, wo Mehrheiten in Europa darüber bestimmen könnten, was Minderheiten an Ländern zu zahlen haben. Und das ist natürlich letztlich nicht akzeptabel. Also wenn es um wirklich große Finanzgarantien, um große Kreditsummen geht, dann ist das, glaube ich, auf absehbare Zeit kein akzeptables Modell.
Und zum Schluss, Macron möchte ja auch gemeinsame europäische Steuern. Kämen die dann bei unseren Einkommenssteuern, die wir hier zahlen, obendrauf?
Ja, es geht nicht um Einkommensteuern, Macron schweben andere Steuern vor, die dann auch dem europäischen Haushalt zufließen. Das sind beispielsweise eine Finanztransaktionssteuer, also eine Steuer auf Finanztransaktionen oder eine Steuer auf Kohlendioxidemissionen oder neuerdings auch im Gespräch eine Plastiksteuer. Also man will irgendeine gute Steuer in Anführungszeichen finden und das Geld dann sehr gerne für den EU-Haushalt vereinnahmen. Aber realistisch ist natürlich die Betrachtung schon, das soll auch den Weg bereiten für höhere Ausgaben auf europäischer Ebene. Dagegen wäre nicht zu sagen, wenn diese Ausgaben wirklich für europäische Aufgaben verwendet werden. Aber es ist immer noch so, dass ein Großteil des europäischen Geldes eben für sehr zweifelhafte Aufgaben, wie etwa Subventionen für Landwirte, gezahlt werden. Und erst müsste man da eigentlich mehr Bewegung kriegen, bevor man solche neuen Steuern auch irgendwie gutheißen könnte.
Da ist also noch vieles im Wagen. Professor Friedrich Heinemann, besten Dank für Ihre Erläuterung. Und jetzt kurz zurück nach Versailles im Jahr 1682. Dort lernt eine gewisse Lieselotte von der Pfalz, die Schwägerin Ludwigs des 14., wie man in den politischen Kreisen Frankreichs viel verspricht, aber nichts hält. So schreibt sie es in einem Brief nach Hause, aber den hat Emmanuel Macron sicher nicht gelesen.
Versailles, 21. Juli 1682. Trost habe ich hoch vonnöten, denn ich bin wieder so launisch wie ein alter Hund. Und ich glaube, dass seit ein Jahr hier der Teufel sich in menschliche Gestalt verwandelt hat, um mich aus der Haut fahren zu machen und zu lernen alles, was die teuflische und menschliche Falschheit vermag. Und hierin bin ich nun so perfekt gelehrt, dass meine Lehrmeisters mich nun wohl einmal in Ruhe lassen sollten, denn ich weiß nun nur gar zu wohl und experimentiere solches nur täglich gar zu viel, was Lügen sein, woran nicht ein einziges Wort wahr an ist, was viel versprechen und nichts halten ist, was gute Mienen sein, wenn man einem den größten Affront von der Welt präpariert und einem heimlich die Ehre abschneidet, ja, was es ist, sich anzustellen, als wenn man was Böses von einem glaube, da man doch in dem Grund alles viel besser weiß, was es endlich ist, sich verwundern, warum man traurig ist, solches an alle Menschen fragen, da man doch in seinem Gewissen weiß, dass man täglich und stündlich Ursache dazu gibt. Mein böser Humor würde mir wohl bald vergehen, wenn man mir erlauben wollte, euer Liebten eine Zeit lang aufzuwarten. Aber diese Freude darf ich mir nicht machen, muss also diesen Text auch quittieren. Sonsten werden mir die Grillen noch ärger im Kopf steigen, als sie schon seien.
Sie hören H2 der Tag. Was Macron versprochen hat, das hielt er bislang, zumindest bei seinem Versuch, Europa in Marsch zu bringen und das Gespräch mit den Bürgern zu suchen, um sie für Europa zu begeistern. Dazu schickte er diese Woche in Frankreich seine Leute los und die stellten konkrete Fragen an die Bürger. Was haltet ihr denn von Europa? Was ist euch wichtig? Wie das ankam, schildert Katrin Wiesolowski.
Bürger können Politik machen und verändern.
Davon ist Alexandre Aydara überzeugt. Der Franzose ist Anhänger und Referent von La Grande Marche pour l'Europe im Département Saint-Saint-Denis in Frankreich. Dem großen Marsch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für ein besseres Europa. Die Marcheurs, wie sich die Anhänger Macrons selbst nennen, wollen mit ihrem Marsch in erster Linie herausfinden, was die Franzosen von Europa erwarten, was sie sich wünschen. Die Franzosen ins demokratische Gespräch einbinden. Das ist auch der Wunsch von Arthur Corbin. Er organisiert En Marche in den Benelux-Staaten.
Wir müssen ein Europa mit und für die Bürgerinnen und Bürger gestalten und nicht ohne und gegen sie.
Das Ziel der Marcheurs ist, jeden Franzosen in Frankreich und auch außerhalb Frankreichs über seine Vision von der Europäischen Union zu befragen, erklärt der Marcheur Alexandre Aydara weiter.
Wir wollen die Bürger mehr in Europa einbinden und sie mehr für Europa interessieren. Wir wollen Europa wieder zu etwas Wichtigem in ihrem Leben machen.
Die Marcheurs gehen von Tür zu Tür, stellen den Bürgerinnen und Bürgern 8 Fragen über Europa. Zum Beispiel:
Was bedeutet es für Sie, wenn Sie das Wort Europa hören?
Welchen Einfluss hat Europa auf Ihren Alltag? Was läuft gut in Europa? Was schlecht? Was müsste Europa für Ihren Alltag ändern? Nicht alle finden das gut. Politiker wie Manfred Weber, Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, kritisieren die Bewegung. Die Interessen der Bürger stünden nicht im Vordergrund, sondern der Wille Macrons, seine Partei La République En Marche nächstes Jahr bei den Europawahlen ins Straßburger Parlament zu bringen. Damit könnte LaREM auch der EVP als mächtigste Fraktion Konkurrenz machen. Zudem ist nicht ganz klar, ob sich La Grande Marche pour l'Europe wirklich nur an die Franzosen richtet. Das betont zwar Arthur Corbin.
Wir möchten das Bild der Franzosen von Europa kennenlernen, nicht das Bild, das andere Europäer haben. Das ist nicht die Aufgabe unserer Partei.
Und auch im offiziellen Flyer der Grande Marche pour l'Europe steht, dass sich die Marcheurs nur an die Franzosen wenden wollen. Doch die Marcheurs selbst sind sich da anscheinend nicht ganz einig.
Die Idee Emmanuel Macrons ist, mit allen Menschen zu sprechen,
erklärt beispielsweise Alexandre Aydara. Dem stimmt auch der Marcheur Laït Slamani zu. Er kommt ebenfalls aus Saint-Saint-Denis.
Hier können wir mal mit Deutschen, Polen, Tschechen und Italienern sprechen. Mit ganz Europa.
Das passt auch zum großen Wunsch Macrons, transnationale Listen für die Wahlen des Europäischen Parlaments einzuführen. Also, dass alle europäischen Bürger beispielsweise auch En Marche wählen könnten. Das unterstützt auch der Marcheur Laurent Courredon, der in Berlin wohnt.
Wir glauben, dass die Demokratie in Europa ist nicht nur eine Vertretung von Nationen, aber könnte auch eine Vertretung von Ideen, die völlig überall in Europa ja vertreten sein können.
Und auch wenn es im kommenden Jahr keine transnationalen Listen gibt, vielleicht ja im Jahr 2024, auch darauf könnten sich die Marcheurs schon jetzt vorbereiten. Am vergangenen Samstag versammelt sich am Brüsseler Hauptbahnhof eine kleine Gruppe von etwa 30 Marcheurs aus Frankreich, den Benelux-Staaten sowie Deutschland und Österreich. Ihr Ziel? Menschen auf der Straße ansprechen und sie fragen, was ihnen an Europa gefällt und was nicht. Auch hier wurden nicht nur Franzosen angesprochen. Auch die deutsche Studentin Miriam Martin wird von den Marcheurs nach ihrer Meinung gefragt. Ihr gefällt der basisdemokratische Ansatz, den La Grande Marche pour l'Europe verfolgt.
Also ich finde die Grundidee von En Marche sehr gut, auf die Leute zuzugehen und sie wirklich zu fragen, was ihnen an Europa fehlt, weil es doch, finde ich, sehr viel Gesprächspotenzial gibt, generell über Europa. Und ich finde, das Ganze fehlt mir in Deutschland noch ein wenig.
La Grande Marche pour l'Europe dauert noch bis Anfang Mai. Bis dahin finden beispielsweise noch Veranstaltungen in Frankfurt statt. Offen ist, wie En Marche weitermarschiert. Als Partei oder als außerparlamentarische Bewegung. Zunächst wollen die Marcheure die Antworten der Europäer auswerten. Ihr Ziel? Ein Wahlprogramm mit und für Europäer und Europa ausarbeiten. Oder wie es Arthur Corbin ausdrückt?
Ich will, dass die Europäer wieder Vertrauen in Europa gewinnen.
Diese Befragungen sollen in vielen europäischen Ländern stattfinden. Jan Palokat in Warschau, bei Ihnen auch?
Ich glaube, man braucht hier gar nicht unbedingt die Leute zu befragen. Polen gehört ja zu den Ländern, wo traditionell die Bevölkerung generell sehr, sehr proeuropäisch eingestellt ist. Also Europa als Ganzes bekommt hier Bestwerte, trotz recht kritischer Darstellungen in der rechten und regierungsnahen Presse gelegentlich. Da wird Europa manchmal so als ein polenfeindliches, linksbestimmtes oder liberal bestimmtes Gebilde. Und das wird hier von den Rechten als Schimpfwort eigentlich gebraucht gesehen. Aber trotzdem weiterhin recht gute Stimmung. Eigentlich will man auf jeden Fall in Europa bleiben. Die Frage ist nur, in welchem Europa?
Heute war Macron in Berlin. Er warb für seine Reformen für die EU. Nimmt sowas die polnische Presse überhaupt wahr?
Also Macrons auch Auftritt in Straßburg vom Europaparlament, das wurde hier schon wahrgenommen, jedenfalls von der Qualitätspresse. Man pickte sich hier allerdings in den großen Zeitungen vor allen Dingen die Punkte raus, die, wie es hieß, für Polen ganz gut seien. Es war ein sehr umfangreiches Paket, was er da angesprochen hat. Auf der Ebene läuft es. Also ich kann hier nicht groß eine Beteiligung feststellen an der Frage, wie soll Europa aussehen, wobei natürlich es eine grundsätzliche Neubestimmung hier gibt, seit die Rechtskonservativen hier an der Macht sind, wo nämlich gesagt wird, wir müssen aufpassen, dass Europa eben nicht aufgeht, dass die Nationalstaaten aufgehen in einem eben irgendwie linksliberal orientierten Europa. Es muss weiterhin das nationale Parlament, die nationale Entscheidung wichtig sein. Das ist jedenfalls der gegenwärtigen Regierung sehr, sehr wichtig. Es gibt aber keine in der Opposition große eigene Ansätze. Da versucht man eher, die Regierung zu kritisieren. Aber ich kann jetzt keine großen europapolitischen Visionen à la Macron hier in Polen erkennen.
Wünscht man sich in Warschau, also diejenigen, die Politik definieren und dafür Debatten anstoßen, wünscht man sich überhaupt eine vertiefte Union?
Eine vertiefte im Sinne Auflösung der Nationalstaaten eben nicht, aber man wünscht sich in vielen Teilbereichen dann doch wieder mehr Europa. Und da hat man eben festgestellt, dass das, was Macron teilweise will, durchaus auch deckungsgleich ist. Also zum Beispiel in der Verteidigungszusammenarbeit war Polen von vornherein kein Bremser, in vielen anderen Fragen dagegen schon. Da haben die Polen die Briten oder sind dabei, die Briten als Partner zu verlieren. Es ist ganz interessant dabei, dass Deutschland da auf einmal auch für die Rechten hier, für die, die derzeit hier die Regierung führen, eigentlich der wichtigste Partner wird, weil man sagt, die Deutschen, die werden den Macron mit seinen Ideen Europa der zwei Geschwindigkeiten, möglicherweise Vertiefung der Eurozone hoffentlich bremsen. Denn das ist hier natürlich eine große Angst, dass Polen abgehängt wird. Man ist nicht im Euro, man macht in vielen Fragen nicht mit. Man ist ja auch in der Flüchtlingspolitik überkreuzt mit vielen Staaten im Westen der Union. Und ein Europa der zwei Geschwindigkeiten ist hier partei- und ideenübergreifend etwas, was abgelehnt wird.
Also man hat Angst von Frankreich und Deutschland vor vollendete Tatsachen. Sachen gestellt zu werden, vor einem Kern der EU, der auf Polen keine Rücksicht nimmt und Tatsachen schafft. Ist es das?
Ja, ein bisschen. Wobei, wie gesagt, da differenziert gesehen wird, dass möglicherweise Deutschland da teilweise vielleicht auch mit den Polen steht. Die rechte Presse hat hier ganz interessant kommentiert in den letzten Wochen, dass Angela Merkel angeblich Polen auch selbst braucht, um bestimmte Ideen in Bezug auf die Finanzunion, in Bezug auf eine gemeinsame Risikoabsicherung im Bankenbereich, um da Vorstellungen Macrons möglicherweise zu bremsen. Also man sieht sich hier nicht nur in der Defensive, was übrigens auch diese Ideen eines Europas der Vaterländer, der Nationen, eines eben verstärkten Betonens jetzt auch wieder des Nationalen betrifft. Da sagen viele, ach, wir sind doch eigentlich die Vorhut, diese Ideen sind doch auch in Westeuropa auf dem Vormarsch. Insofern kann ich nicht sagen, dass es hier eine reine defensive Haltung gibt. Ich würde es insgesamt beschreiben, dass Polen nach einer anfänglichen großen Europabegeisterung, man hat viel mitgemacht, die Regierungen, die früheren, wurden auch kritisiert, dass sie vielleicht zu viel mitgemacht haben, sich versucht jetzt neu zu bestimmen, und ein Schwerpunkt hier der Debatte ist eben die Frage, wie viel Nationalstaat muss es in Europa trotz aller Integration künftig noch geben?
Im Euro ist Polen nicht und wird das wohl auch eine ganze Weile nicht sein. Also kann der Regierung in Warschau zumindest die Ideen Macrons für eine Vertiefung der Eurozone, für einen europäischen Finanzminister, für diese Euro-Staaten, für ein Euro-Budget ja eigentlich gleichgültig sein.
Nein, weil das eben möglicherweise als ein Nukleus für ein schnelleres Europa gesehen wird. Und insofern ist es nicht egal. Aber Sie haben recht, der Euro steht hier nicht zur Debatte. Eigentlich sagen Politiker aller Richtungen hier, wir brauchen die Währung als ein Reaktionsmechanismus im Krisenfall, um uns abzusichern. Das hat man gesehen bei der letzten großen Krise, dass Polen ja sehr, sehr gut durch die Krise kam, weil die Währung abgewertet hat. Das hat die hiesige Industrie, den Export gestützt. Und da will man nicht weg von. Also man ist sehr viel selbstbewusster geworden. Die Wirtschaft läuft ja unglaublich gut seit Jahren hier in Polen. Aber man ist anscheinend noch nicht so selbstbewusst, dass man auf eine solche Rückdeckung, wie man das hier jedenfalls sieht, nicht im Euro zu sein, verzichten würde.
Polen war lange sehr frankophil. Für die Deutschen ist Polen sehr wichtig, für jede Regierung in Berlin fast genauso wichtig wie das, was in Paris passiert. Genießt Macron überhaupt Sympathien bei Ihnen in Warschau? Wird er als Mensch, als Mann, als anderer Mensch, als sein Vorgänger Hollande wahrgenommen?
Also Macron ist gleich am Anfang sehr kritisch auch mit Polen ins Gericht gegangen, ist da wesentlich weniger diplomatisch aufgetreten, als das Deutschland oft tut, sicherlich auch aus historischen Gründen. Und die Beziehungen zu Frankreich sind wegen vieler Sachfragen, Streitereien um die Dienstleistungsfreiheit, um einen Militärauftrag, den Polen storniert hat, eigentlich relativ angespannt. Und wie ich schon angedeutet habe, Deutschland ist ganz gern Prügelknabe hier für die rechte Presse, aber auch die rechten Kommentatoren sagen letztlich, Deutschland ist unser wichtigster Partner, Nummer eins, und ist in vielen Fragen auch näher bei uns letztlich. Also insofern, die alte Liebe zu Frankreich ist, glaube ich, etwas für die Geschichtsbücher. Man hat hier doch sehr stark auch das Verständnis, dass es viele Interessen gibt, manche Interessengleichheiten oder Überschneidungen mit Frankreich, aber eben auch viele mit Deutschland. Und man sortiert sich da neu jenseits von alten Lieben, die man über Jahrhunderte verspürt hat.
Jan Palokat, besten Dank. Das war der Tag. Und jetzt raus in einen warmen Abend. Schönen Tag noch. Schönen Abend. Haben Sie Spaß, wo überall Sie sind. Mein Name ist Claudia Sauter.